was du nie siehst, auch wenn du erfolgreich bist, die ganzen Opfer, die man gemacht hat, die Überstunden, die man gemacht hat. Ich kenne Leute, die haben gegründet, die haben Möbel in ihrer Wohnung verkauft, damit sie halt über die Runden kommen und von Monat zu Monat leben können.
Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Hierbei in der Komfortzone wächst kein Gras. Ich bin Dani Heiß, Journalistin und Yogalehrerin aus München. Und in meiner heutigen Folge spreche ich mit Tristan Post. Er ist Experte für KI-Strategie und Management, freier Berater, Public Speaker, Dozent und Sparringpartner, Yogalehrer und irgendwann hat er auch noch sein eigenes Start-up gegründet für sein ganz besonderes Yogamattenspray. Aber mehr dazu jetzt in dieser Folge. Also macht's euch gemütlich, holt euch vielleicht was zum Trinken und zum Snacken und jetzt ganz viel Spaß mit meiner Folge Nummer 5.
Hallo Tristan, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich sehr.
Hier, ich habe schon gleich dein Yoga-Cat-Spray hier aufgebaut und auch im Raum versprüht, weil es generell auch sehr gut riecht, aber mehr dazu später. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und die Zeit gefunden hast in deinem Busy Life.
Du, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich immer so ein bisschen auch drüber zu erzählen, was mich bewegt, was meine Leidenschaft ist und
Deshalb, ich habe schon ein bisschen was erzählt, also ganz, ganz wenig, was du alles machst, aber zum Start stell dich uns doch gerne nochmal vor, wer bist du, wer ist Tristan? Was treibst du so in deinem Leben?
Also ich bin der Tristan, ich komme aus München und wie du schon gesagt hast, Experte für künstliche Intelligenz, aber nicht erst seit ChatGPT, sondern schon relativ früh habe ich es damals so eigentlich während dem Studium oder vor allem während der Lehre für mich entdeckt. Das kam eigentlich aus meiner Passion raus fürs Unterrichten. Und das war damals einfach was meine Studenten einfach sehr umgetrieben hat und was ich sehr interessant fand als Thema künstliche Intelligenz. Und ich wollte mich einfach mehr damit beschäftigen, weil es einfach sehr viele Fragen gab von meinen Studenten. Und das war damals einfach ein Buzzword und bin da irgendwie tiefer gegangen und bin auch nicht mehr wirklich dann rausgekommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, das Thema, weil ich gemerkt habe für mich selbst, das wird irgendwann uns alle mehr oder weniger beschäftigen. Und es ist nicht unbedingt, wie man vielleicht denkt, ein technisches Thema, sondern oftmals auch ein strategisches und Management-Thema. Und habe dann für mich gemerkt, naja, dann, wenn das ein Management-Thema ist, dann habe ich in Akademia vielleicht nur bedingt was zu suchen, wenn ich mich damit tiefer beschäftigen will. Mhm. Und bin eigentlich rausgegangen, habe Akademia verlassen, um Erfahrungen in Startups zu sammeln, um Erfahrungen bei Initiativen für die Anwendung von künstlicher Intelligenz zu sammeln, um einen der größten Startup-Inkubatoren für KI aufzubauen. Und habe eigentlich immer geguckt, so dass ich immer wieder, wie du ja schon schön sagst, so ein bisschen aus der Komfortzone rauskomme und immer so an dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hey, jetzt lerne ich nicht mehr so viel, einfach nochmal in ein ganz anderes Umfeld gegangen, aber immer noch mit künstlicher Intelligenz, weil ich wollte unbedingt diese 360-Grad-Blick haben und habe wirklich alles aufgesaugt, was man aufsaugen kann und habe dadurch natürlich unglaublich viel Erfahrung gesammelt. Und was mir dann auch weitergeholfen hat, ich habe kontinuierlich eigentlich über diese Erfahrung reflektiert, indem ich entweder drüber geschrieben habe oder indem ich drüber unterrichtet habe an der TUM oder an der Munich Business School. Und das hat mir wirklich geholfen, auch nochmal, für mich auch nochmal viel tieferes Verständnis aufzubauen, sodass ich eigentlich heute mit mehr oder weniger breiter Brust dastehen kann und wirklich mich irgendwie Experte für künstliche Intelligenz nennen kann, weil ich einfach sehr, sehr viel gesehen habe und sehr viel gemacht habe und auch wirklich sagen kann, dass ich so für dieses Thema brenne. Und ich weiß nicht, ob du dieses Konzept von Ikigai kennst und würde sagen, ich bin so richtig in meinem Zen, wenn es um KI geht und man könnte mich um Mitternacht wecken und ich könnte 10 Stunden über KI erzählen und brenne wirklich dafür und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, da an diesem Thema auch mit anderen Leuten zu arbeiten und es denen näher zu bringen, weil es gibt doch auch schon sehr viele Barrieren, sehr viele Ängste, die das Thema anspricht. Und da arbeite ich gerne mit den Leuten zusammen und helfe auch so ein bisschen oder sehe es auch als meine persönliche Mission, die Leute da auch so ein bisschen aufzuklären. Und das war jetzt einmal so wirklich eher ganz, ganz kurz, wie ich einfach zu diesem Thema gekommen bin und warum ich mich jetzt so ein bisschen Experte für KI schimpfe und kann natürlich gerne auch auf so verschiedene Punkte oder Geschichten auch so ein bisschen eingehen. Und ja, du hast es gesagt, Yoga-Lehrer, weil ich mache mal sehr, sehr viel und habe irgendwann das Yoga für mich entdeckt, so ein bisschen auch zum Ausgleich und mir da auch so ein bisschen zu helfen, die Balance zu finden, auch meine Mitte zu finden. Und über Yoga und dann auch wiederum auch das Interesse tiefer zu gehen und damals auch meine Yogalehrerausbildung zu machen, bin ich damals auf dieses Problem gekommen, auch mit den mit Yogamatten, weil ich erst mal einen Ausschlag von meiner Yogamatte bekommen habe und die relativ eklig und dreckig sein können. Teilweise achtmal so viel Keime wie auf der Toilette hast du auf einer Sportmatte.
Ach du Schande.
Und da gab es natürlich wirklich eine Lösung dafür und habe damals das erste Produkt, das wir entwickelt haben, Tiefenreiniger. Ich meine, wir haben ein Startup zusammen mit meinem Cousin gegründet, Yoga Cat, und machen jetzt mittlerweile auch viel mehr als nur Yoga-Reiniger, sondern bringen verschiedene Produkte für den Yoga- und Wellness-Markt raus.
Also das ist wirklich jetzt mal Kurzfassung von dir wahrscheinlich, aber sehr, sehr viel, was du alles machst. Also unglaublich. Ich möchte auf einzelne Punkte auf jeden Fall jetzt so im Laufe der Folge eingehen. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema KI zum Start, weil das doch sehr umfangreich ist. Weil du auch gesagt hast, gerade was Ängste vielleicht auch bei manchen ja angeht. Also ich zähle mich da auch dazu und ich bin alles nur kein KI-Experte. Also ich arbeite ja auch im Journalismus und habe da natürlich auch so ein bisschen meine Tools. Aber auch gerade bei uns so im Beruf, weißt du, bei den Moderatoren, bei den Sprechern, natürlich ganz großes Thema. Und was wir jetzt letztens hatten, auch bei meinem Arbeitgeber als Thema, dass die ganzen Künstler, die Musiker, also die Englischsprechenden, synchronisiert wurden mit Hochdeutsch. Da gibt's ja Videos, da kriegst du ja wirklich Angst. Also so gut gemacht. Hier Miley Cyrus, Justin Bieber, wie sie alle heißen. Also die Stimme ist exakt die gleiche und sie sprechen komplettes Hochdeutsch. Also das sind ja wirklich unglaubliche Dinge. Das würde jetzt natürlich total weit wegführen, aber vielleicht bei dem Thema KI, Tristan, kann uns die KI helfen, was das Thema Komfortzone angeht? Also ist es ein Tool, wenn ich sage, hilft es mir im Alltag, mein Hintern hochzubekommen? So ein bisschen.
Also ich würde mal sagen, ganz unterschiedlich, was es halt gibt. Also ich glaube, eine Sache, die wir sehen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen kritisch, so mit Werkzeugen, mit ChatGPT, ist eine positive Sache. Ich habe das Gefühl, es hebt die Mindestqualität von Leuten sehr stark an. Ja? Also, weil jetzt zum Beispiel geht es ja nicht nur darum, wenn ich Texte formuliere, wenn ich schreibe, wenn ich spreche, geht es ja auch nicht nur darum, was ich sage, sondern auch, wie ich sage. Und normalerweise würde man assoziieren, wenn jemand sehr eloquent spricht und es sehr gut verpackt ist, dass es jemand ist, der sehr viel Ahnung hat und es gut kann. Jetzt sind diese Sprachmodelle natürlich aber darauf aufgelegt, Sachen sehr gut und sehr eloquent zu verpacken. Ja, ich kann theoretisch könnte ein Schüler sagen, schreib mir einen Aufsatz über Goethe, aber so auf einem sprachlichen Niveau von einem Studenten oder von einer akademischen Arbeit. Und die Person hat jetzt wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, was sie sagt und worum es geht. Aber es klingt natürlich sehr eloquent und das wird dann vielleicht auch mal verwechselt mit jemandem, der sehr, sehr viel Ahnung von diesem Thema hat. Aber in Wirklichkeit muss es nicht mal heißen, ob das richtig ist oder nicht. Wir kennen das ja alles mit diesem Fachjargon und meistens verstecken sich Leute hinter dem Fachjargon, dass sie Sachen gar nicht richtig wissen. Und jetzt kann es halt theoretisch jeder machen. Deswegen einerseits ist es natürlich gut, weil es so diese Mindestqualität anhebt. Ich zum Beispiel würde sagen, oder meine Deutschlehrer haben immer gesagt, meine Grammatik ist fürchterlich und mein geschriebenes Deutsch ist noch viel schlimmer, weil ich mein halbes Leben lang irgendwie im Ausland gelebt habe, im Ausland geschrieben habe. Für mich ist es wunderbar, weil ich habe auf einmal keine Probleme mehr mit Kommasetzung und solchen Geschichten, für die ich immer früher geworden
bin. Zeit für die wichtigen Dinge, für andere Dinge dafür.
Hab Zeit für die wichtigen Dinge und mir dazu überlegen, was muss inhaltlich da rein, weil ich weiß, okay, hey, von der Formulierung stimmt es, aber genauso kann man sich halt auch da drin verstecken. Und ich arbeite auch viel mit Schulen zusammen und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass die Leute halt einfach eine Frage oder eine Hausaufgabe in ChatGPT eintippen und es klingt irgendwie ganz gut, aber wirklich haben sie es verstanden oder haben sie es gemacht? Nicht wirklich. Und deswegen sehe ich das in manchen Bereichen eher kritisch, gerade in solchen Anwendungen. Und die Anwendung betrifft natürlich sehr, sehr viele Leute, weil viele Leute dieses Werkzeug wie ChatGPT nutzen. Und dann gibt es sicherlich auch Anwendungen in ganz anderen Bereichen, wo sowas uns auch helfen kann, gerade um unser Leben vielleicht produktiver zu gestalten, uns manchmal aus der Komfortzone auch rauszupushen. Und das hängt je nachdem davon ab. Aber ich sehe das natürlich in manchen Bereichen auf jeden Fall auch kritisch.
Ist ja eigentlich ganz nett, weil so ein bisschen Widerspruch in sich. Mein Thema ist ja, die Komfortzone zu verlassen. Und die KI, die unterstützt uns ja an vielen Dingen. Und man könnte meinen, man muss dann irgendwann gar nichts mehr machen, weil alles die KI macht, weißt du? Das ist ja, ja so ein bisschen das Thema. Aber ich glaube schon oder hoffe zumindest auch, da bist du ja natürlich der Experte, dass sich da dann vielleicht die Spreu vom Weizen irgendwann trennt. Also dass dann schon diejenigen, die damit arbeiten, muss ich ja auch durch. Ich prüfe die Texte. Teilweise ist das natürlich total platt allgemein formuliert und so. Also mich unterstützt es so ein bisschen, mal vielleicht bei kreativen Prozessen so ein bisschen inspiriert zu werden. Ich glaube, es kommt wieder auf den Anwender drauf an, oder? Was er so ein bisschen draus macht.
Also total. Also wenn man auch sich in diese ganzen KI-Werkzeuge so ein bisschen tiefer reinverdenkt, was die ja machen, die benutzen ja Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Und das heißt, sie benutzen auch in den Antworten meistens, was am wahrscheinlichsten ist. Und das basiert auf dem Durchschnitt. Das heißt, wenn du mit den Sachen arbeitest und die nicht richtig einsetzt, dann kriegst du durchschnittliche Ergebnisse. Das heißt, dieser Durchschnitt, dieses Minimum-Level, das man hat, das wird angehoben, aber alles wird mehr durchschnittlich. Das heißt, andererseits kann man sich natürlich auch nochmal viel mehr hervorheben, wenn man es schafft, aus diesem Durchschnitt herauszuragen und herauszubrechen und zusammen mit KI was zu schaffen, was weder der Mensch noch KI alleine schafft.
Krass. Also wir beide haben uns ja kennengelernt, tatsächlich ganz witzig, auf einer Yogamesse in München im November. Und ich war schon ein Riesenfan von deinem Yogamatten-Spray, also Yoga Cat, ja. Und bin dann zu dir sozusagen zu deinem Stand, hab dann mich ein bisschen mit dir unterhalten. Das fand ich ja super interessant, dass du jetzt da als Yogalehrer mit deinem Yoga Cat Spray mir erzählst. Du bist irgendwie auch Experte bei dem Thema KI und hältst Vorträge an Unis etc. Auch bei dem Thema Startup. Yoga Cat ist ja ein eigenes Startup. Du hast dein eigenes Startup gegründet. Du bist natürlich dann selber in der Position gewesen, aus deiner Komfortzone rauszugehen und ein Startup zu gründen. Mich würde mal interessieren, wo oder wann kam denn bei dir überhaupt so die Idee auf, dass du ein Startup zum Thema Yogamattenspray gründen möchtest? War die Intention auch irgendwie groß rauszukommen oder war das jetzt wirklich eher so nur so ein Hobby?
Also ich würde mal sagen, und ich glaube, das passt. Deswegen passt es irgendwie auch ganz gut, so in diesem Rahmen von diesem Podcast zu sprechen. Denn egal, was mich motiviert, also oder was mich motiviert hat, egal, ob es jetzt im Bereich künstliche Intelligenz war oder mein eigenes Startup oder Unternehmen zu gründen, war eigentlich immer so auch die Idee, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Und zwar bin ich jemand, das kennt man vielleicht, wenn irgendwas nicht passt, dann schimpft man ganz gerne drauf. Und dann sagt man, heute ist das Wetter wieder schlecht oder heute ist zu kalt oder die Politik, die vermasselt alles wieder. Und man begnügt sich damit eigentlich immer nur zu sagen, okay, naja, irgendwie passt das nicht. Aber man geht halt nicht den nächsten Schritt. Und bei mir ist es halt oft so, ich bin jemand, der krantelt auch vielleicht mal ganz gerne, wehrt sich über Sachen. Aber dann war halt auch immer die Motivation da, naja, kann ich es denn auch besser? Und das war zum Beispiel die Motivation, wie ich zum Thema KI gekommen bin. Das war zum einen eigentlich übers Unterrichten, weil ich konnte nicht verstehen, in der Uni hatte ich eigentlich viele tolle Professoren, die wirklich Koryphäen in ihrem Bereich waren, aber die in der Lehre eher langweilig waren und es nicht geschafft haben, mich zu inspirieren. Teilweise habe ich gedacht, sie wollen es extra schwierig machen, um zu zeigen, was für geniale Köpfe sie sind. Das kennt man ja vielleicht aus manchen Bereichen. Und ich habe mir gedacht,
lustig, ja.
Ja, ich habe gedacht, muss so Lehre sein. Mich spricht es überhaupt nicht an. Ich bin nicht mehr in die Vorlesung gegangen. Ich hatte keine Lust. Ich musste mir die Themen eher selbst erarbeiten und selbst irgendwie mich reinfuchsen und damit irgendwie inspirieren. Und wollte halt wissen, kann ich das besser, weil ich einfach viel drauf geschimpft hatte und hatte dann die Möglichkeit.
Das finde ich gut. Weißt du, wenn man schimpft, dann soll man erstmal beweisen, dass man es besser kann. Finde ich gut.
Ja, gell. Und hab dann, und Und dann bin ich halt in die Lehre gekommen und dann habe ich halt einfach viel Sachen unterrichtet. Und eine davon war halt Statistik. Und Statistik sind die Grundlagen für KI. Und so bin ich auf dieses Thema gekommen. Cool. Und was mich vielleicht auch in diesem Bereich auszeichnet, ist einerseits natürlich das KI-Wissen, aber auch die Art und Weise, was ich halt gelernt habe, wie man das rüberbringt und wie ich die Leute abholen muss, dieses Verständnis für mein Gegenüber zu haben und mich eher in die Person reinzusetzen. Wie muss denn Lehre überhaupt ausschauen, dass Leute das inspirierend finden, dass es spannend findet? Dann sind das nicht viele Bullet Points, sondern das muss heutzutage schnell passieren. Wir sind die ganze Zeit auf TikTok unterwegs. Das muss ich dann halt irgendwie anpassen und meine Zuhörer da irgendwo treffen. Und genauso war es eigentlich in dem Bereich mit Yoga Cat und wie wir gestartet haben. Also ich weiß nicht, wie oft hattest du vielleicht mal diesen Punkt, wo du in ein Restaurant gegangen bist oder wo du dir irgendwas ein Produkt in der Hand gehalten hast und gesagt hast, wo eigentlich ist es ganz cool, aber wenn ich das jetzt machen könnte, dann würde ich vielleicht den Geruch noch anders machen oder ein bisschen das Design anders machen oder das Ambiente anders machen. Und so ging es mir auch. Und dann wollte ich immer, wenn ich das Produkt hätte, dann würde ich es anders machen. Und dann wollte ich mal wissen, kann ich denn wirklich selbst auch anders machen, als immer nur die ganze Zeit zu fragen, kann ich das denn auch selbst und es einfach auszuprobieren? Und das war vielleicht auch in manchen Sachen sehr naiv. Und ich bin ja auch, ich unterrichte ja KI eigentlich am Entrepreneurship Center, der TUM, und habe ja auch einen Startup-Inkubator geleitet und kenne es auch viel im Bereich, in dem Startup-Bereich. Und oftmals habe ich das Gefühl, man ist auch relativ irgendwie naiv und rutscht da irgendwie so rein und sagt, okay, ja, dann schaue ich mal, ob das geht. Und wenn du mit vielen Leuten fragst, die halt in ihrer eigenen Gründer-Journey sozusagen sind, ist das eine ziemlich harte Reise, die man geht. Und wenn viele Leute im Vorhinein gewusst hätten, auf was sie sich da einlassen, hätten sie sich vielleicht auch zweimal überlegt, ob sie das gemacht haben.
Warum?
Weil man sieht ja immer nur nach außen immer die schönen Sachen. Ja,
du siehst das Ergebnis immer, am Ende.
Genau, das Ergebnis, du siehst das Produkt, du siehst die Finanzierungsrunde, du liest in der Zeitung, wie toll es ist. Was du nie siehst, auch wenn du erfolgreich bist, die ganzen Opfer, die man gemacht hat, die Überstunden, die man gemacht hat. Ich kenne Leute, die haben gegründet, die haben Möbel in ihrer Wohnung verkauft, damit sie halt über die Runden kommen und von Monat zu Monat leben können. Das ist natürlich super Stress, den du teilweise hast. Du hast Leute, auch bei mir, ich meine, ich habe Leute angestellt, ich muss mir manchmal überlegen, ich habe irgendwie Umsatz oder Projekte, die gehen jetzt noch bis die nächsten 2 Monate. Ich habe noch ein Runway, also genügend Geld, um meine Leute für die nächsten 2 Monate zu bezahlen. Wo kriege ich das Geld denn wo kriege ich es denn danach her? Und das ist natürlich ein Druck, den man so als festen Angestellter gar nicht mitbekommt. Mhm. Und viele Sachen, die man einem gar nicht gesagt bekommt. Das ist nicht einfach. Es wird eigentlich einfach gemacht, in Deutschland selbstständig zu sein oder zu gründen. Und viele Sachen davon weiß man gar nichts, da kriegt man gar nichts mit. Und das Interessante ist ja, immer wenn etwas falsch läuft oder wenn es Probleme gibt, es kommt immer zu dir. Das heißt, musst du sie lösen. Und normalerweise im Unternehmen kriegst du es gar nicht mit, weil es irgendwo woanders gelöst ist und du dafür verantwortlich bist. Das heißt, man unterschätzt es gerne mal, wie schwierig manchmal der Weg ist. Das ist wie so eine Bergtour, wo man sagt, ach geil, ich mache eine Bergtour. Und dann denkt man, oh mein Gott, das ist so anstrengend, ich hätte damit nicht gerechnet. Aber wenn du dann da bist und wenn du den Weg gemacht hast, dann ist es eines der schönsten Gefühle und eine der schönsten Erfahrungen, das keiner mehr nimmt. Und ich habe so viel gelernt dabei. Und das geht halt nur, wenn man aus der Komfortzone rausgeht.
Und es ist wirklich total krass, wenn du das so beschreibst. Also obwohl die Zeiten ja, sagt man ja immer wieder, verrückt sind, gerade sieht man überall, auch gerade bei Social Media, diesen Aufruf, hey, verwirkliche dich selber, nimm dein Leben selbst in die Hand, du kannst auch berühmt, reich werden, groß rauskommen mit deiner Idee etc. Und es ist ja auch mal interessant, dass du, der da wirklich mittendrin steckt, auch bei dem ganzen Startup-Thema, schon auch sagst, hey Leute, es ist natürlich nicht so easygoing, wie das manchmal einfach dargestellt wird. Jeder ist hier self-made man und die ganzen Unternehmen und die Selbstständigkeit, die ganzen Angestelltenverhältnisse werden so ein bisschen verteufelt inzwischen, weil man nicht mehr reisen kann, wie man möchte, keine Freiheit mehr hat. Ich bin jetzt auch schon seit 12 Jahren bei meinem Unternehmen und habe mich nicht getraut bisher. Also ich habe Stunden reduziert auf 32, aber ich traue mich nicht komplett in die Selbstständigkeit zu gehen und merke jetzt so, jetzt auch mit meinem Podcast und mit meinen eigenen Projekten, es läuft gut und macht man eine Tür auf, kommt auch noch oft mehr auf einen zu, aber ich habe natürlich nicht die Sicherheit, wo geht es hin, wie geht es weiter. Und also ich gehöre eher zum Safety-Team, ja. Und du bist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ärgere mich aber auch manchmal, weil ich glaube schon, dass die großen Dinge eben passieren, wenn man die Komfortzone verlässt. Aber das kennst du ja auch. Es gibt ja auch die Panic-Zone. Also man soll es halt auch nicht übertreiben. Vielleicht so einen Mittelweg finden, ja. Aber da bist du natürlich prädestiniert mit den ganzen Startups. Da möchte ich dich gleich später auch nochmal fragen nach Tipps. Aber absolut gutes Bild auch mit dem Berg. Also ich hoffe, du bereust nichts, was du bisher alles gemacht hast, Tristan.
Ich bereue nichts. Ich sag halt immer, also mein Motto ist immer so, man erinnert sich nicht an Nächte, in denen man nicht ausgegangen ist, sondern zu Hause geblieben ist und ins Bett gegangen ist, geschlafen hat. Und deswegen nehme ich tendenziell vielleicht mal oftmals ein bisschen zu viel mit als zu wenig, aber das ist halt auch wieder so ein Learning. Und ich merke das mal, manchmal bin ich irgendwie, weil die Komfortzone ist ja eigentlich immer so wie so ein Kreis. Und ich merke auch mal sehr bewusst, dass ich mich immer wieder aus diesem Kreis herausbewege und sich dadurch dieser Kreis, also manchmal auch viel zu viel und dann geht's irgendwie wieder zurück. Ja, dann mache ich manchmal viel zu viel und ich merke, das tut mir gar nicht gut danach. Und das ist gar nicht so gut. Und dann merke ich, okay, das passt nicht, aber dadurch setze ich halt manchmal die Grenzen von meinem Kreis neu und er wird dann halt immer größer und schaut dann halt immer anders aus und das bin dann halt ich und lerne halt auch jedes Mal und mache halt auch viele, viele Fehler, die auch echt manchmal wehtun und die auch sehr, sehr teuer sind und die man, und ich meine, das ist der Unterschied als Startup, also wenn du ein Startup bist, dann kannst du halt viele Fehler nur ein- oder zweimal machen und du musst manchmal halt Glück haben, dass du halt, wenn es zum Beispiel darum geht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, machst du halt immer Fehler, ja, und als Startup kannst du es dir manchmal nur erlauben, 1-2 Fehler zu machen, nicht wie so ein Unternehmen, das schon gut läuft, dass die Fehler halt 4-5 Mal machen kann und da irgendwie, bis es die richtige Person gefunden hat, mit der man zusammenarbeiten kann. Deswegen glaube ich halt auch, dass immer so viele Startups auch bankrott gehen und halt sterben, weil sie halt nicht so oft Fehler machen können, obwohl gerade in dieser Phase ist es manchmal wichtig, Fehler zu machen.
Also was ich sehr cool finde, was du vorhin auch gesagt hast, also ich kenne es sehr oft, dass egal in welchem Bereich, wenn ich mir was vorstelle, was brauche, was plane mit Dienstleistern, dass ich lange brauche, bis wirklich mein Bauchgefühl sagt, ja, das ist es, weil es nicht so, dann denke ich mir, warum gibt's denn das jetzt nicht so? Also so würde ich es kaufen, so würde ich es nehmen, da würde ich einsteigen und dass man dann dadurch vielleicht irgendwann inspiriert wird, hey, vielleicht mache ich es anders oder besser, so wie du jetzt mit deinem Spray. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, mit wem hast du das zusammen gemacht, das Startup Yoga Cat?
Ich habe es erst alleine gemacht und dann bin ich auf meinen Cousin damals zugekommen, weil er in der Logistik war und ich hatte, natürlich, ich muss mir irgendwie auch überlegen, wie kommen die Sachen, die ich mache, wie kommt das an den Kunden an? Mhm. Und habe ihn dann gefragt und mein Cousin, der ist 10 Jahre jünger als ich, und hat halt irgendwie dual studiert und hat halt Logistikzentralen aufgebaut. Wirklich smarter Typ, wirklich so jemanden will man unbedingt haben. Und er hat halt damals gemeint, hey Tristan, du, ich finde das Thema spannend. Ich glaube, ich kann da ein bisschen was dabei lernen. Wie wäre es, wenn ich dich so ein bisschen vielleicht so 4-5 Stunden in der Woche noch on top unterstütze? Und habe dann halt so über die Zusammenarbeit gemerkt, so hey, das passt richtig gut. Wir haben einen sehr großen gemeinsamen Nenner. Ich meine, wir kennen uns, wir sind Cousins, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Aber wir haben auch Stärken in unterschiedlichen Bereichen, wo ich vielleicht nicht so gut bin und wo er ganz gut ist. Und deswegen ergänzen wir uns sehr gut. Und deswegen bin ich auch natürlich auch sehr, sehr glücklich, so jemanden gefunden zu haben. Und das ist eigentlich wirklich ein Glücksgriff, den man nicht immer so hat.
Und bei deinem Yogamattenspray, also das riecht ja unglaublich gut. Also du hattest es mir auf der Messe schon erzählt. Ihr habt da auch irgendwie mit Parfüm, ich weiß nicht, mit dem Geruch irgendwie getestet, mit den Mädels, mit den Männern, wie können wir uns das vorstellen, wie ist das entstanden? Weil egal, wem ich das gebe, ich habe es auch oft in der Stunde dabei, die sagen immer, boah, riecht es gut und vor allem übrigens die Männer, das ist sehr interessant.
Ja, also bei mir ist es ja so, oder als ich das gemacht habe, ich habe ja auch immer so die Anspruch an mich, wenn ich was baue oder wenn ich Leute über KI berate oder so, ich bin so ein kleiner Perfektionist. Und das musste ich auch lernen, dass du kannst nicht immer.
Das kostet viel Zeit.
Ja, ja. Und das war auch eine Sache, die ich gelernt habe. Du kannst nicht immer Perfektionist haben. Aber was für mich natürlich sehr wichtig ist, wenn ich ein Produkt entwickle und es auf den Markt bringe, dann will ich auch ein Produkt haben, wo ich hinterstehe. Ja? Und ich bin kein Chemiker. Ich kenne mich in vielen Sachen nicht aus, aber ich hatte eine klare Vision für, was es haben muss und bin dann sehr aktiv auf Leute zugegangen. Und ich habe dann damals gesagt, okay, was ist für mich wichtig, wenn ich Sachen entwickle? Und so bin ich erstmal hingegangen. Ja? Also ich hatte eine Idee, das ist das Problem. Yogamatten, 8-mal so viel Keime wie auf der Toilette. Viele Leute kriegen davon Ausschlag, so wie ich damals bekommen habe, wissen davon nichts. Ich habe es auch erst erfahren durch den Besuch bei meiner Dermatologin und habe halt nichts gefunden, womit man es reinigen kann. Und damit kam halt die Vision, ich habe ein klares Problem, Vision für ein Produkt, das mir hilft, das zu reinigen. Und habe mir überdacht, naja, was muss das irgendwie erfüllen? Und waren irgendwie so vier wie so Venn-Diagramme oder vier Punkte, wo ich sage, okay, hey, es muss funktional sein. Also es muss auf jeden Fall diesen Zweck erfüllen. Ich will, dass es irgendwie natürlich nachhaltig ist. Ich will, dass es irgendwie diesen Well-Being-Faktor anspricht, das, was du jetzt sagst, irgendwie mit dem Duft und natürlich auch sehr natürliche Komponenten drin sind und alles Mögliche. Und habe dann gesagt, ich möchte auch im Bereich Ästhetik möchte ich halt das auch sehr, sehr gut aussieht, habe da mit einem Künstler zusammengearbeitet und hat mir halt geguckt,
cool,
in welchem Freunde oder in meinem Freundeskreis oder wo finde ich überall Experten wie so Bausteine, die mir helfen können, mich damit zu beraten. Und habe dann halt über meinen Freundeskreis bin ich auf einen Parfümeur gekommen, der mir halt dann geholfen hat. Also wir haben dann mit Chemikern zusammengearbeitet, um dann eine Masse zu finden, mit der wir arbeiten können, haben uns einen Produzenten gesucht, der das nachhaltig in Deutschland produzieren kann und auch tierversuchsfrei und habe ich halt einen Parfümeur gesucht, der mich halt da unterstützen kann und mir da helfen kann. Ist nicht so einfach, weil es gibt ganz, ganz wenige Parfümeure generell auf der ganzen Welt und haben dann halt einen gefunden und mit denen haben wir zusammengearbeitet.
Sehr
und
sind cool.
Dann wie so Bausteine zusammengekommen sind und wir haben damals ich habe so eine Duftparty gemacht. Ja, ich habe so 30 meiner engsten Freunde eingeladen, habe gesagt, hey, ich bringe Essen und alles Mögliche. Wir haben jetzt hier 5 verschiedene Düfte, die wir testen können. Wir machen jetzt eine Duftparty und ihr sagt mir, welchen Duft ihr mit so Strichliste, welchen ihr am besten findet. Und so kam das dann zustande.
Voll cool. Ja, krass. Also da muss man ja schon auch wirklich irgendwie erstmal drauf kommen, aber finde ich mega. Ich habe es ja da, also ich kann es euch nur empfehlen, ich mache jetzt hier einfach mal freiwillig Werbung, weil ich liebe es. Also einfach mal dazu. Aber Tristan, wir wollen dich mal persönlich ein bisschen näher kennenlernen. Ich weiß ja gar nichts so über dich privat, nur wenn du drüber sprechen möchtest. Bist du denn liiert? Hast du Kinder? Bist du verheiratet? Hast du eine Freundin? Wie sieht's denn da bei dir so aus? Weil du arbeitest ja sehr, sehr viel, gehe ich davon aus.
Ich arbeite sehr, sehr viel und ich bin seit 2,5 Jahren in einer sehr glücklichen, offenen Beziehung. Offene Beziehung. Und das ist was ich über mich gelernt habe, weil ich davor auch immer wieder in Beziehungen war und auch aus diesen Beziehungen gelernt habe für mich, was fühlt sich richtig an und was gehört für mich zu einer erfüllten Beziehung und was ist halt auch das Richtige für mich. Ich musste auch sehr viel reflektieren und sehr viel über mich lernen. Und ich habe gemerkt, das Wichtigste für mich in einer Beziehung, egal was es ist, egal mit meiner Partnerin oder mit Freunden, ist Ehrlichkeit und zu kommunizieren zu können, wie ich mich fühle und auch Bedürfnisse zu kommunizieren von Anfang an. Es ist jetzt vielleicht nicht das Standard, was wir in der Gesellschaft haben, aber ich muss mich nicht verstellen. Ich kann da wirklich sehr, sehr ehrlich sein und ich kann mit meiner Partnerin über solche Sachen sprechen, ohne dass ich ihr das Vertrauen breche, sondern vielleicht ist man mal verletzt, aber wir verletzen die ganze Zeit Leute. Du verletzt deine besten Freunde, weil du zu spät gekommen bist oder weil du ihren Geburtstag vergessen hast und dann kann man drüber sprechen und sich entschuldigen und dann kommt man wieder zusammen. Wenn du mal ein Vertrauen gebrochen hast in einer Beziehung, Freunde, Familie, Partnerschaft, das wieder zu bekommen, schwierig. Und das war halt so der Punkt für mich, wo ich halt für mich gelernt habe und gemerkt habe, hey, das ist vielleicht das richtige Konzept und da das halt einfach ausprobieren musste und ich muss halt sagen, so 2,5 Jahre funktioniert das halt sehr gut und habe halt für mich und natürlich auch für meine Partnerin, wir sprechen dann drüber auch sehr, sehr viel, gemerkt, dass das halt für uns das richtige Konzept ist und nicht unbedingt darauf gehört, was andere Leute jetzt sagen oder was die Gesellschaft glaubt, was richtig ist, sondern halt einfach gemerkt. Und ich finde, das ist eigentlich auch, wie man an viele Sachen rangehen sollte. Nicht irgendwie gucken, was ist so, was die Gesellschaft ist, sondern von Anfang an da irgendwie drüber spricht, ja, was ist denn überhaupt die Beziehung, die wir haben wollen? Und da gibt es ganz viele Bereiche. Und zum Beispiel, wie möchte ich mit Partnern zusammenarbeiten? Was ist mir wichtig, dass man das irgendwie zusammenstellt und dann nicht immer auf festgefahrene Strukturen geht, sondern überlegt, ja, was passt denn viel besser zusammen? Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut in eine sehr ja, flexible, agile und auch sehr schnelllebige Welt.
Wo passt jetzt da der Yoga-Tristan rein? Der ja dann doch eher, also Yoga ja dann doch sehr viel mit Stille, mit Ruhe, mit bei sich sein, unaufgeregt, geerdet, ne? Vielleicht ist das ja genau das, was du brauchst als Ausgleich dann, oder?
Ja, also ich brauche, also auch viele Sachen, die ich mache, wenn man drüber reflektiert, die sind, das ist nicht gut. Ich würde jetzt, einerseits würde ich niemanden raten, so viele Sachen zu machen wie ich. Trotzdem mache ich die Sachen und ich merke auch selbst, es ist nicht immer gut. Und es ist manchmal zu viel. Und dann kann mir, also was ich auf jeden Fall habe, ich würde schon sagen, ich bin sehr reflektiert und versuche über Sachen auch zu merken, wenn ich mal auch aus dem Kreis rausgehe, was macht das mit mir, was macht das mit meinen Mitmenschen. Und da hilft mir Yoga auch immer wieder so ein bisschen zurück ins Zentrum zu kommen und wirklich zu merken, so, naja, all diese neuen Sachen, irgendwie immer was Neues. Was macht es mit mir? Und vor allem, was ich ja sehr spannend finde und was wir vergessen, ja, ich habe die ganze Zeit irgendwie Veränderungen im Außen und da passiert was und ich will mehr machen und mehr machen. Genauso wie es eine Reise nach außen gibt, gibt es auch eine Reise zu dir selbst, dich selbst zu verstehen. Und wenn man so ein Verständnis entwickelt und es ist eine Reise, die auch nie vorbei ist, dann gibt es einem unglaublich viel Kraft, auch dann nach außen hinzugehen. Mhm. Und oftmals sehe ich halt, wir vernachlässigen das eine oder das andere ganz gerne. Und deswegen finde ich, passt es sehr gut. Und es gibt mir halt auch diese Balance, da reinzugehen. Und ich bin auch ganz ehrlich gesagt, ich bin auch nicht immer gut. Also ich bin nicht der Typ, der jeden Morgen irgendwie 3 Stunden oder eine halbe Stunde meditiert. Und das ist auch immer sehr phasenweise und mal so und mal so. Und deswegen versuche ich mich auch nicht hinzustellen, so sehr dogmatisch, du musst es so machen, du musst es so machen oder so sollte das sein.
Ich glaube, das kennen wir alle, also gerade auch das Thema Meditation, auch wenn ich so meine Themen habe, dann höre ich auch immer aus dem Freundeskreis, aber Dani, du bist doch Yoga-Lehrerin, du weißt doch, wie es geht. Dann denke ich mir, ja, ich bin ein normaler Mensch, ich habe auch Stress und nur weil ich Yoga unterrichte und zwischendurch meditiere, heißt das ja auch nicht, dass man das selber so gut im Griff hat. Ich wiederhole mich immer, ich habe gerade so einen Lieblingsspruch: Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, Tristan, weißt du? Also du kannst viel, du weißt viel, du siehst viel, du beobachtest viel, kannst wahrscheinlich gute Ratschläge geben, weil du weißt, wie du selber tickst und vieles falsch machst und eigentlich anders machen möchtest. Aber das kriegt man natürlich nicht immer hin. Ich meine, wir sind ja nicht perfekt da. Also das sei mal so dahingestellt. Ja, aber danke für deine Offenheit. Gab es denn so, oder hast du eine Idee, woher das bei dir so kommt, dass du sehr umtriebig bist, nenne ich es jetzt mal? Also viel auf einmal machst, viel. Würdest du sagen, du bist so ein bisschen getrieben, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Manchmal, also ich merke, viele Sachen kommen halt vielleicht auch so ein bisschen aus Situationen in der Kindheit, irgendwelche Familienkonstellationen, die es gibt. Und ich finde es einfach sehr interessant, einfach zu sehen, wie so manche Sachen, die man irgendwie vom Familienhaus mitbekommen hat, sich dann auch später wieder spiegeln oder wie das wieder hochkommt. Und im gewissen Maße bin ich schon auch sehr untriebig. Und früher war das zum Beispiel so, ich komme zwar aus München, aber ich habe nicht in Deutschland studiert, sondern habe Studien gehabt in Italien, der Schweiz, Taiwan und in London, bin sehr viel rumgekommen und hab dann irgendwann mal für mich gemerkt, so, hey, ich habe irgendwie das Bedürfnis, immer wegzugehen, immer rauszugehen.
Mhm, verstehe.
Woher kommt das? Ich will immer was Neues. Heißt es vielleicht irgendwie, und dass ich vielleicht unzufrieden bin mit dem, was ich jetzt hier habe und bevor ich jetzt hier tiefer gehe, dass ich da irgendwie auch immer wieder mich in was Neues verpflichten will, weil man sagt, okay, hey, was Neues ist so spannend und halt auch zu lernen, dass es nicht unbedingt die Quantität ist, sondern die Qualität ist von Beziehungen, die man hat und dass man das oder Sachen, die man macht und dass man in verschiedenen Sachen tiefer geht. Und das war halt auch ein Learning, das ich auch mache und auch immer täglich mache. Ja, es klingt natürlich jetzt, dass ich sehr viel mache. Aber manchmal denke ich mir lieber work smart anstatt hart. Und versuche halt jetzt mit einem Team auch sehr viel abzufangen und merke auch für mich so, hey, wahrscheinlich, klar, ich mache, ich liebe Yoga Cat, das ist super spannend, das ist mein Baby, aber ich muss jetzt langsam auch merken, ist da, wo ich das mache, ist das wirklich meine Zeit sehr gut investiert oder sollte ich meine Zeit lieber mehr in KI investieren, weil das ist gerade, was der Markt will und wo ich viel, viel mehr Mehrwert bringen kann als dort. Und dann muss ich mich vielleicht auch ein bisschen rausnehmen und mehr Verantwortung meinem Cousin oder meinem Team geben und das halt aber auch für mich merken, dass in manchen Sachen bin ich vielleicht nicht mehr die beste Person und da halt mehr auf das Team umwälzen, aber das Team dann halt auch involvieren, dass sie halt die Möglichkeit haben, da auch mitzumachen und ein Teil vom Ganzen sind. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, einfach dieses zu verstehen, wie wir als Menschen interagieren und was uns motiviert. Und man muss nicht immer alles selbst machen können und man muss nicht überall Experte sein. Und ich habe mal gedacht, ich bin überall immer relativ gut, aber nirgendwo richtig gut. Und aber auch mal zu merken, auch so aktiv zu sagen, ja, Nein zu sagen oder in den Sachen bin ich nicht gut und das
abzugeben.
Heißt, ja, abzugeben. Und das war vielleicht auch so die Frustration, als ich damals angestellt war. Ich wurde die ganze Zeit für meine Schwächen wurde ich kritisiert, anstatt für meine Stärken irgendwie befördert oder sonst was zu werden. Und hab dann irgendwann gemerkt, so, okay, das ist der falsche Ort. Ich muss mein eigenes Ding machen.
Was war das für ein Business, wo du da gearbeitet hast?
Das hat auch mit, also es war viel Beratung mit im Bereich künstliche Intelligenz.
Ja. Okay. Thema Komfortzone, Tristan. Wie stehst du denn, was bedeutet für dich Komfortzone und Komfortzone verlassen?
Also.
Findest du, also die Frage vielleicht anders, vielleicht hilft dir das, worauf ich hinaus will. Findest du es wichtig, dass Menschen generell die Komfortzone immer wieder verlassen sollten?
Vielleicht total. So. Also ich meine, das, wie schon gesagt, ist ja für mich so ein bisschen auch so die Motivation zu sein da, wo ich bin. Und ich glaube, manchmal muss man diese Komfortzone verlassen und diesen ersten Schritt gehen, weil nur wenn man die Komfortzone verlässt, dann wird's hart, dann reibt man sich, dann tut es weh, aber das ist halt wie eher so wie ein Wachstumsschmerz. Ja, wir alle finden ja viele Leute finden ja Muskelkater geil, weil sie dann merken, oh, jetzt wächst was. Ja, und das passiert halt in der Komfortzone nicht, da tut halt nichts weh. Und manchmal muss ich halt bewusst da halt wirklich rausgehen und mich mit Leuten reiben. Und viele Leute, ich merke das auch in der Beziehung, ja, wenn man sich streitet, dann sagen alle, das ist vielleicht negativ, wenn man sich streitet. Wir streiten jetzt nicht viel, aber ab und zu streitet man sich und vielleicht tut es dann auch schon mal weh. Aber dann schafft man es irgendwie fast jedes Mal wieder besser und reifer und erwachsener zurückzukommen und unglaublich viel lernen. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan, immer wieder da rauszugehen. Und auch in meiner Beziehung, versuchen wir auch zusammen aus der Komfortzone rauszugehen und neue Sachen zu lernen, bewusst irgendwie neue Workshops zu machen, zusammen einen Massagekurs zu machen oder einen Sushi-Kurs oder halt komplett was Neues lernen, wo wir uns auch nicht auskennen und sich da auch bewusst mal zum Trottel zu machen, was was Neues zu haben, weil ich das einfach unglaublich erfrischend finde.
Cool. Ich finde aber auch das Thema, so eigentlich alles, was du so bisher machst, ist ja Komfortzone verlassen, das haben wir ja schon festgestellt. Auf eines möchte ich noch genauer eingehen, das ist das Thema Startup. Weil wenn man, wie du es auch vorhin schon angeschnitten hast, ist es auch ein harter Weg oft. Man muss ja dermaßen aus der Komfortzone raus. Erstens, man begibt sich in eine finanzielle Unsicherheit. Da musst du Klinken putzen. Du musst Leuten schon teilweise auch, glaube ich, echt dich anbiedern und dein Produkt ja verkaufen und so. Beschreib doch mal vielleicht so vielleicht hast du Tipps für die Menschen dort draußen, die jungen Menschen, vielleicht auch die gerade dabei sind, ein Startup zu gründen, auf den Markt zu gehen. Vielleicht Tipps und auch Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte.
Ja, also ich glaube, wichtig ist es immer, den ersten Schritt zu gehen. Und der erste Schritt muss gar nicht der richtige sein. Aber dadurch, dass du diesen ersten Schritt aus dieser Komfortzone rausgehst, wirst du so viel lernen. Und ich merke das ganz oft bei Teams, die haben eine Idee und sagen, okay, hey, sollen wir das machen? Und ich sage, mach den ersten Schritt. Oder die machen dann natürlich auch den ersten Schritt, ob ich es dann sage oder nicht. Es soll jetzt nicht wirken, als wäre ich immer dieser Ideengeber. Ich sehe halt viele Teams, die haben halt den ersten Schritt gemacht. Und es ist selten die erste Idee, die sie haben, die richtige ist. Aber alleine dadurch, dass sie diesen ersten Schritt gegangen sind und aus der Komfortzone rausgegangen sind, bekommen sie so viel Feedback. dass sie ein viel besseres Verständnis haben für die Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden und dann halt schnell die Möglichkeit haben, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, zu lernen und dieses Feedback zu nehmen und darauf zu reagieren. Und dann ist vielleicht das viel bessere Produkt und das ist dann auf einmal der Startup-Erfolg. Und es gibt so viele Startup-Geschichten, wo das erste Produkt, das dann wirklich angenommen war, wurde, was ganz anderes ist als die ursprüngliche Idee, die das Gründerteam hat. Dann ein Punkt, ein Learning, das ich so für mich so die letzten Wochen gemacht habe, was sehr schmerzhaft war, ist, wenn du als Startup oder als Person von irgendeiner Sache keine Ahnung hast, diese Sache aber essentiell ist für dich. Ja, Beispiel bei uns Yoga Cat ist sowas wie, ich bin kein Experte für Marketing oder E-Commerce. Das ist eine komplett andere Welt. Dein Produkt kann so gut sein, wie du willst. Wenn du es nicht schaffst, E-Commerce, die Leute anzusprechen, dann hast du verloren. Und weder ich noch mein Cousin noch jetzt im anderen Team waren jetzt irgendwie im Anfangsteam waren jetzt Großexperten für E-Commerce. Und wir hatten auch keine Expertise da drin. Was haben wir gemacht? Es gibt irgendwie ganz viele Agenturen. Dann haben wir mit den Agenturen gearbeitet und uns hat oft die Finger verbrannt, weil die haben uns irgendwas erzählt und wir wussten nicht mal, ob das stimmt oder nicht. Wie denn auch? Wir haben keine Ahnung davon. Und was ich gelernt habe, wenn etwas extrem wichtig ist für dich und wenn du keine Ahnung hast davon, dann darfst du es nicht jemandem anderen übergeben, weil wie willst du das überhaupt jemals lernen und woher weißt du, was gut ist und was nicht gut ist? Deswegen musst du vielleicht da irgendwie erstmal Erfahrung aufbauen, hol dir gerne einen Coach, der dir hilft, fall mal auf die Nase und dann lernst du es an, aber dann weißt du auch, was du wirklich brauchst und mit wem du in diesem Gebiet dann zusammenarbeiten möchtest. Und das war für mich eine extrem wichtige, leider auch einer von diesen teuren Erkenntnissen, diesen teuren Learnings, die man hat. Ja? Was wäre vielleicht, das war das zweite Learning, was wäre das dritte Learning? Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. In einer Welt, wo man alles sein kann, sollte man auf jeden Fall nett sein. Ich meine, es gibt so viele Sachen, so viele Probleme, und das Beste, was wir können als Menschen und Mitmenschen, uns gegenseitig einfach mehr zu unterstützen, mehr aufzubauen und füreinander da zu sein. Und gerade als Gründer, ich meine, Schwäche zu zeigen, es ist nicht immer alles so rosig, wie es aussieht. Und wenn du in der Lage bist, da auch Schwäche zu zeigen, dann helfen dir auch die Leute und helfen dir auch weiter. Und deswegen ist, glaube ich, einfach sehr wichtig, nett zu sein.
Cool. Eigentlich ein schöner Zeitpunkt gerade, hast du schön gesagt, für meinen Lifehack für die Birne, Tristan.
Ja.
Weiß nicht, ob der da schon dabei war. Also, falls du ja vielleicht auch schon mal reingehört hast, finde ich immer toll. So jeder von uns hat ja irgendwie sowas im Kopf, was einem hilft in schlechten Zeiten. Entweder Dinge, an die man sich erinnert, wichtige Ratschläge, die einem Menschen mal gegeben haben oder vielleicht auch ein Lifehack für die Birne für Startups. Hast du einen persönlichen? Hast du einen Lifehack, wo du sagst, hey Leute, wir profitieren jetzt davon, wenn du uns den Preis gibst? Oder einfach, wo du sagst, den findest du gut?
Oh, den Lifehack for Startups. Ich würde sagen, der Lifehack, bevor man was, also erstens, ich glaube auch eine Sache, die super wichtig ist, ein Lifehack, lass dich niemals von Angst treiben. Das darfst du nie machen. Also treff keine Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung triffst, weil du Angst hast vor etwas, dann ist es die falsche Entscheidung. So oft sagen Leute, hey, ich habe Angst, dass meine Idee geklaut wird und deswegen sprechen sie nicht über die Idee. Fangen an, was zu bauen, was komplett am Markt vorbeigeht, weil sie nie mit Leuten gesprochen habe. Deswegen ist mein Lifehack, triff niemals Entscheidungen aus Angst.
Das finde ich mega gut. Und auch das trifft auch nicht nur auf Startups zu, das kenne ich bei mir auch. Ich tue mir sehr schwer. Eine meiner größten Challenges ist, eine Entscheidung zu treffen, weil ich immer irgendwie Angst habe, dass es die falsche und dann immer alles durchdenke und was da mein Hirn immer rattert. Vielleicht auch da passt dann auch wieder, was ja viele sagen, auch schon deine Vorgänger, auf die Intuition auch hören. Und auch wieder sich frei machen von dem, was andere sagen. Ja. Oder auch, weißt du, kann ja auch sein, dass dir die Leute einem einreden, es ist ein Schmarrn, oder eben auch die Ängste, dass es einem die Leute wegnehmen. Schwierig. Also es ist auch wieder bei sich bleiben eigentlich.
Ja.
Und wie du auch sagst, offen drüber sprechen und lieber mal den Zusammenhalt wieder fördern. Da sind wir ja in Deutschland gerade auch nicht so gut darin, sich gegenseitig zu unterstützen. Ist ja zumindest unser Ruf, dass wir ja auch ein bisschen neidgeplagt sind und immer, der hat ein größeres Auto, der hat ein größeres Haus, der hat eine größere Idee. Weißt du, kennst du das auch so ein bisschen?
Ja, ich meine, leider ist der Fokus viel zu stark auf die Sachen, die uns unterscheiden, als eher die Sachen, die uns zusammenbringen. Und Und das ist auch immer das Schwierige, was ich generell sehe in Deutschland oder wenn die Diskussionen politisch sind. Es ist immer jetzt sehr gerade, naja, was macht der andere anders und was unterscheidet uns, anstatt dass man irgendwie so einen gemeinsamen Nenner findet und überlegt, ja, was eint uns denn und wo sind wir denn? Sind wir gleich und wollen die gleichen Sachen? Weil ich meine, letztendlich sind wir Menschen alle sehr ähnlich gestrickt. Wir sind alle ähnlich motiviert und wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Wir haben super viel gemeinsam und hinter vielen Sachen stecken die dieselben Werte. Aber wir schaffen es dann wahrscheinlich oftmals nicht, darüber richtig zu kommunizieren.
Mhm. Kennst du deine eigenen Werte gut?
Eine der Sachen, die wirklich ganz oben da für mich stehen, ist einfach ehrlich zu sein, klar zu sein, direkt zu sein. Und ich sage das auch bei Kunden, mit denen ich an KI zusammenarbeite. Hey, ich verkaufe euch keine Sachen, die ich nicht kann. Ich arbeite euch nicht, weil ich habe da keine Lust drauf. Da habe ich genügend Kunden. Warum muss ich jetzt euch was machen, was ich nicht kann? Ich versuche da wirklich ehrlich zu sein und dann empfehle ich lieber jemanden weiter in meinem Netzwerk, wo ich weiß, der würde viel, viel besser passen oder das ist die richtige Person. Ich bin in gewissen Sachen nicht monetär, manchmal sagen mir Leute, nicht monetär genug getrieben. Ich bin ja Freelancer, ich muss mich ja oft auch selbst verkaufen und das fällt mir nicht immer unbedingt einfach. Vor allem, weil ich einfach oftmals auch an Leute leider geraten sind, die sich sehr gut selbst verkaufen konnten und da einfach wenig dahinter war. Und das ist halt einfach das, was ich nicht will. Also ich muss mich halt einfach am Ende des Tages, ja, lügst du dich halt nur dich selbst an und musst halt irgendwie dir selbst in den Spiegel schauen. Und das ist für mich schon auch was sehr wichtig ist.
Was steht denn bei dir jetzt noch so an die nächsten Monate? Was hast du so vor? Gibt es auch noch so ein paar Dinge, von denen du träumst, die du gern irgendwann umsetzen möchtest?
Also eine Sache, auf die ich mich natürlich sehr freue, ich habe mit meiner Partnerin eine Reise geplant nach Japan. Das war für mich auch so ein bisschen eine große Überwindung, weil ich natürlich auch in der Phase bin, wo ich noch sehr stark aufbaue, sei es meine Karriere im Bereich künstliche Intelligenz oder sei es mit YogaCat, wo wir natürlich auch immer noch in einer Phase sind, wo wir auch immer noch Bootstrap sind und wo man nennt das so klassisch so Death Valley. Du weißt noch nicht, ob du als Unternehmen erfolgreich bist, sondern es zeigt dir dann der Markt, wenn du guten Verkäufer hast. Da haben wir uns eine sehr klare Deadline gesetzt, wo wir sagen, so in den nächsten 6 Monaten, das müssen wir erreichen. Wenn wir das nicht erreichen, dann müssen wir unseren Fokus anders legen oder neu legen. Und es ist genauso eine wichtige Entscheidung und eine sehr große Entscheidung, die anstehen wird. Und es ist überhaupt nicht schlimm, ja. Also, wenn du ein Startup hast und wenn du was aufbaust und es nicht so klappt, das ist nicht schlimm, das passiert. Das Schlimmste, was passieren kannst, ist halt ewig lang auf so einem toten Pferd rumzureiten und nicht checken, dass es so viele andere
Absteigen,
Türen gibt, wo du reingehen kannst und die Welt halt so groß ist. Und das sind halt so große Sachen. Also erstmal natürlich freue ich mich privat eigentlich auch mal wieder Ruhe, auch mal wieder einen schönen Urlaub zu haben, nach Japan mit einer Partnerin und eine neue Kultur kennenzulernen. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Reise in den nächsten 6 Monaten natürlich auch weitergehen wird mit YogaCat, mit den Sachen, die wir machen. Ich hoffe, den Leuten gefallen unsere Geschichten, die wir erzählen, die Produkte, die wir rausbringen und auch natürlich, was dahinter steht, und geben uns eine Chance und finden das interessant, was wir tun und wollen das rausprobieren. Ich finde meine Produkte super. Das ist ja auch so ein bisschen auch die Voraussetzung für mich. Ich würde schlecht schlafen, wenn ich den irgendwas von dem selbst nicht überzeugt bin.
Kannst du uns schon verraten, was da noch so kommt bei YogaCat? Also wir haben das Spray. Ich glaube, du hast auch Seifen, habe ich noch gesehen, auf der Messe.
Genau, wir haben Hand- und Körperseifen. Wir haben jetzt erstmal viele Sachen rausgebracht. Wir haben jetzt Hand- und Körperseifen. Wir haben sowas wie Franzbrandwein, Massageöl, halt alles so, wir nennen es so ein bisschen Function und Cosmetics, Sachen, die unterstützen sollen beim Sport oder bei der Regeneration, beim Wellness oder beim Yoga. Und wir haben jetzt erstmal sehr viel entwickelt, wir haben jetzt ein bisschen den Fokus anders gelegt und wir haben gemerkt, okay, wir müssen halt besser werden, wir haben tolle Produkte, zu wenig Leute wissen davon. Das heißt,
YogaCat.
es kommen jetzt auch erstmal keine anderen Produkte raus. Vielleicht kommt noch irgendwie ein T-Shirt oder ein Pullover raus, nicht mehr irgendwie groß erstmal, sondern wir müssen jetzt ja gucken, können wir das, was wir jetzt haben, auch wirklich, finden die Leute das toll? wollen die das kaufen? Sehen sie den gleichen Mehrwert, den wir sehen oder nicht? Vielleicht entwickeln wir Sachen am Markt vorbei. Also das ist eine wichtige Entscheidung, die anstehen wird jetzt so im nächsten halben Jahr. Und dann merke ich halt, das Thema KI, das nimmt nicht ab, das wird immer mehr. Und ich werde immer viel angesprochen irgendwie, weil ich weiterempfohlen werde. Ich bin ja jetzt Freelancer und ich muss es auch so ein bisschen mal umstellen. Und da tue ich mich schwierig und halt auch aktiv mal so meine Leistungen ein bisschen mehr verkaufen. Also das ist, was die Leute sagen, und gehe da auch mit einer breiten Brust raus, weil ich das natürlich kenne und weil ich jede Woche 4-5 Vorträge habe und alles Mögliche. Und mir das ja unglaublich Spaß macht und meine Passion ist. Aber muss halt da auch hinkommen, das auch ein bisschen anzubieten. Was mir natürlich auch ein bisschen schwierig fällt, weil ich einfach gemerkt habe, in ChatGPT gab es auf einmal unglaublich viele KI-Experten und Marktschreier. Und das ist der Punkt, die sehr gut sind im E-Commerce, die sehr gut sind im Verkauf. Ich bin kein Experte im Verkauf, ich bin kein Experte damit, mich unbedingt selbst zu promoten. Ich bin ein fachlicher Experte, ich habe da super viel, ich brenne dafür, ich habe da Passion, und bei jedem Kunden, den ich stehe oder überall, welche Vorträge halte, das ist mein Markenzeichen. Ich will diese Passion weitergeben, aber auch dahin zu kommen, um mich da weiterzuentwickeln, auch vielleicht in diesen Sachen, wo ich nicht so gut bin, die aber doch essentiell sind, so ein bisschen besser sich selbst zu vermarkten. Das ist so, was für mich ansteht.
Also wenn ihr Fragen zum Thema KI habt, hier ist euer Experte. Ja. Tristan, vielleicht plaudern wir noch zum Ende. Wir sind ja schon wieder 15 Minuten hier am Quatschen. Krass. Erzähl mir bitte doch nochmal, wen du denn schon so in deinen Vorträgen hattest. Also du bist ja montags, glaube ich, auch an der TU, oder? Mhm. Wann hast du immer deine Vorlesungen und Vorträge?
Ich habe die immer montagabends, und vielleicht ist auch nochmal eine spannende Geschichte, für wie ich überhaupt an diesen Kurs an der TU gekommen bin.
Weil ja.
Ich habe gar nicht promoviert oder sowas, und ich bin auch gar kein Professor, sondern so als Externer habe ich mich so ein bisschen reingewurschtelt, sehr
proaktiv. Reingesneakt, das ist ja total cool.
und zwar, wie schon gesagt, ich habe damals für mich erkannt, KI ist vor allem Management ein strategisches Thema. Aber in Deutschland, und sei es an der TU, wenn wir den Leuten KI beibringen, bringen wir den Leuten immer bei, wie baue ich künstliche Intelligenz. Das ist genauso, wie wenn ich Leuten beibringen würde, wie baue ich einen Motor für ein Auto? Aber was ich dann will, ist, dass die Leute in der Lage sind, Mobilitätskonzepte zu entwickeln, Auto zu fahren oder Firmen in der Mobilitätsbranche zu leiten oder aufzubauen. Und jetzt geh mal ins BMW und frag da mal im C-Level, wer von euch kann einen Motor bauen? Da werden viele Leute sagen, keine Ahnung, kann ich nicht. Brauche ich aber auch nicht, um irgendwie gut zu sein. Und das Gleiche ist halt auch im Bereich KI, und habe den halt einen Kurs vorgeschlagen, wie es halt um die Anwendung und das strategische Management sehr, sehr, sehr hands-on geht. Und habe mir halt überlegt, wie muss ein Kurs aufgebaut sein, dass er wirklich spannend ist, dass die Leute mitnimmt. Und hatte dann die große Chance, im ersten Jahr das zu machen. Hatte damals an der TUM so einen ganz uralten Raum mit 40 Studenten. Ich glaube, 200 Leute haben sich angemeldet, weil das war vor ChatGPT, war das Thema halt schon cool. Und dann hat sich das halt rumgesprochen, dass da halt irgendjemand ist, extern, ein bisschen verrückt vielleicht, so ein bisschen anders, versucht den Studenten auf Augenhöhe zu begegnen, Geschichten zu erzählen. Ich überlege mir immer, was kann ich den Leuten mitgeben? Kann sie sich auch noch einen Tag, ein Jahr, 10 Jahre danach erinnern werden. Und das sind Geschichten, das sind keine Fakten, das sind keine Zahlen, sondern Geschichten, weil wir irgendwie hardwired sind, von früher ums Lagerfeuer rumzusetzen und uns Geschichten zu setzen. was wir merken.
Ja, cool.
Und das kam halt super gut an. Viele haben gesagt, das ist einer ihrer Lieblingskurse, den sie an der TUM haben. Und dann von einem Jahr auf den nächsten hatte ich halt über 1000 Studenten, habe jetzt das das Audimax, das ist der größte Saal an der TUM im Zentrum, und hat mir halt gedacht, so, okay, hey, ich kenne das halt, du hast halt am Anfang 1000 Studenten und dann irgendwann werden es immer weniger und weniger und weniger. Ich muss den Leuten wirklich was bieten, wenn die kommen, weil das ist für mich wichtig. Wenn Leute zuhören, das ist für mich ein Zeichen von Respekt. Die geben ja ihre Zeit, mir zuzuhören, ja, und wenn ich eine Stunde mal 1000 habe, das sind 1000 Menschenstunden, die Leute verbringen, mir zuzuhören. Das ist ja eine riesen Verantwortung. Ich will, dass damit auch gut umgehen. Und habe mir überlegt, was muss ich machen, damit die Leute auch kommen, und halt immer einen Vortrag, so 60 bis 90 Minuten, und habe dann halt immer noch jemanden, der dann über das Thema so kleine Impulsvorträge gibt, und hatte da wirklich auch, und das ist halt immer so, ich wusste, wenn ich 1000 Leute habe, wenn ich den Leuten sagen kann, ich habe 1000 Leute, dann kriege ich auch gute Speaker. Und wenn ich gute Speaker habe, dann wusste ich auch,
kommen wieder die Leute.
Ich kriege das Audimax voll. Und bin halt rumgegangen und habe halt überall angeklopft in meinem Netzwerk und habe gesagt, hey Google, wie schaut's aus? IBM, Palantir, Celonis, Microsoft, Nvidia, also die ganzen großen Player, aber halt auch ein paar Exoten. Habe dann zum Beispiel einen vom KI-Experten von der deutschen Fußballnationalmannschaft gehabt, der darüber erzählt, wie
die Nutzung. Sowas gibt es, einen KI-Experten von der Fußballnationalmannschaft?
Ja, natürlich.
Es gibt verrückt.
So automatische Spielstatistiken, wie die erstellt werden, werden teilweise mit künstlicher Intelligenz gemacht.
Ich hatte
bei mir einen Oscar-Gewinner in der Vorlesung.
Wen?
Den Max Wiedemann, der hat damals, super spannender Typ, der hat damals im Studium, in ihrer Diplomarbeit, das muss man sich vorstellen, hatten die ein Projekt gemacht, so ihre für einen Film und sind damals zur Bank gegangen, wobei alle ihnen gesagt haben, ihr dürft nicht zur Bank gehen und haben dafür Geld aufgenommen und haben damals das Leben der anderen produziert und dafür gleich einen Oscar gewonnen.
Ach krass.
Ja.
Sehr cool.
Und dadurch, dass ja KI gerade auch irgendwie in der Film- oder Industrie ja gerade riesengroße Wellen wirft, halt spannend und ich kannte ihn halt. Weil ich über mit KI über ihn in Kontakt gekommen bin und habe gefragt, hey, hast du nicht Bock, in meine Vorlesung zu kommen? Und wir machen dann so einen kleinen Fireside-Chat, so wie wir es machen, nur ein bisschen kürzer, und so ein bisschen zu erinnern, ja, vor welchen Herausforderungen stehst du als Filmproduzent im Bereich KI? Und vielleicht können wir von deinen Herausforderungen, können die anderen Leute lernen, so ein bisschen Empathie gewinnen für, was sind überhaupt die Herausforderungen jetzt von Unternehmen, die sich auf einmal mit KI konfrontiert fühlen und da irgendwelche Strategien entwickeln und haben damit halt dann KI-Strategie. Also wir hatten das also als Einleitung gehabt und dann habe ich dann über KI-Strategie erzählt und dann live für seine Firma mehr oder weniger so ein bisschen gesagt, wie könnte eine KI-Strategie ausschauen. Weil ich versuche die Sachen wirklich sehr hands-on zu machen und halt immer spannende Leute, immer andere Impulse reinzubringen.
Hast du die Vorlesung jede Woche?
Ja, jetzt gerade ist es pausiert. Wir hatten vor 2 Wochen haben meine Studentenprüfung geschrieben. Natürlich Semesterferien. Im nächsten Semester ist erstmal Pause und dann haben wir es wieder, ich denke mal im Oktober geht's wieder los.
Okay, aber das heißt dann, du bist auch komplett verantwortlich, wen du da einlädst. Also du musst dich drum kümmern mit deinen Speakern und so, oder?
Genau, ich mache das zusammen. Also ich mache das mit meiner alten Firma zusammen, mit Applied AI. Mit denen habe ich praktisch sozusagen so ein bisschen gepartnert, um da die Vorlesung zu machen, aber hab da eigentlich und hab da auch coole Leute. Ich hatte nicht jede Vorlesung, irgendwie 2, 3 Vorlesungen abgegeben, aber da natürlich auch, aber sonst insgesamt, ich meine, bin da eigentlich zuständig für den Kurs und suche mir auch die Leute ein aus und ich bin auch ein Netzwerker und hab auch ein großes Netzwerk und guck halt immer, wer spannend ist und versuche die dann auch einzuladen.
Du, aber da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, welche Studenten sind es dann? Ist es bunt gemischt oder spezielle Studiengänge jetzt? Kann da jeder kommen?
Da kann jeder kommen. Es kommen sehr viele externe Leute.
Yay, okay, ich komme auch mal.
Es ist so gemacht, also das sage ich ja, KI ist eigentlich, betrifft jedermann und auch jedermann sollte sich damit auskennen. Deswegen ist der Kurs für jedermann. Ich habe Leute, die sind absolut technisch, die haben schon KI programmiert, die kommen rein und können was mitnehmen und ich habe Leute, die waren noch nie da und jede Stunde in sich ist in sich schlüssig, also du kannst reinkommen und hast die anderen Stunden nicht mitgebracht und kannst trotzdem was mitnehmen und kannst trotzdem der Stunde folgen und das ist
cool.
Ich will es nicht kompliziert machen, sondern ich will es einfach machen, weil es muss nicht immer kommen und ich finde es auch kein kompliziertes Thema, sondern man kann es sehr einfach erklären.
Also mich überfordert es noch komplett, aber ich werde einfach mal zu dir in die Vorlesung kommen.
Ja, ich freue mich.
Tristan, jetzt würde ich dann auch noch ein paar kurze Fragen an dich stellen, aber haben wir noch was vergessen? Also gibt es noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest? Wo du sagst, hey, das ist dir noch eine Herzensangelegenheit, das wäre vielleicht noch cool.
Also ich weiß nicht, wenn uns das einfällt, dann muss ich halt noch mal vorbeikommen.
Ja, würde ich auch sagen. Wann ist deine Japan-Reise?
Im September.
Wäre natürlich auch spannend danach, aber ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Ja.
Meine kurzen Fragen an dich.
Ja.
Gibt es eine Sache in deinem Leben, die du getan hast und die du bereust?
Ja, es gibt ehrlich sagen, also ich finde, man postrationalisiert ja Sachen immer. Also wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann sagst du dir im Kopf, warum das die richtige Entscheidung war. Aber es gibt schon Entscheidungen, wo ich sagen würde, die hätte ich vielleicht damals, also dass ich die Entscheidung getroffen habe, war vollkommen fair und ich hatte eine gute Zeit und da ist überhaupt kein Problem damit, aber ich hätte diese Entscheidung vielleicht anders getroffen. Das war zum Beispiel, ich bin damals während meiner Schulzeit habe ich ein Jahr im Ausland gemacht. Ich wollte nicht in die USA gehen, sondern wollte lieber was sehr Exotisches haben, was mich noch mehr aus meiner Komfortzone wirft, was vielleicht noch anders ist als meine Kultur, und bin dann nach Chile gegangen. Aber es gibt Länder in Südamerika, die vielleicht noch mal ein bisschen anders gewesen wären, noch mal ein bisschen größer der Unterschied zwischen Deutschland und Chile. Und da wäre ich zum Beispiel vielleicht lieber hingegangen im Nachhinein, wäre vielleicht lieber nach Kolumbien oder nach Ecuador oder nach Paraguay gegangen.
Kann man vielleicht gar nicht kurz beantworten, aber was war deine im Beruf bisher größte Herausforderung? Du sagst, wow, also da bist du an deine Grenzen gekommen.
Also ich glaube, die größte Herausforderung, die ich persönlich hatte, war mir ganz klare Grenzen zu setzen und nicht mehr mich rumschubsen zu lassen, sondern für mich und meine Meinungen einzustehen. Und es war ein Prozess, der hat sehr lange gedauert, weil ich dann so langsam aus dem Unternehmen raus transitioned bin, von erstmal weniger Stunden bis zu komplett Freelancern, und wo ich dann auch wirklich mein Chef sagen musste, so, nein, so geht es nicht, so lasse ich mich nicht behandeln, das ist nicht okay. Und als Angestellter traut man sich das nicht, weil du bist ja teilweise auch, sonst schmeißt er dich raus oder das Verhältnis ist futsch. Und ich habe das dann halt auch wirklich gelernt, ganz knallhart meine Grenzen zu setzen und sagen, das ist nicht okay, wie er mich behandelt. Und das Gute war, ich wusste schon, ich brauche das nicht. Und das war eigentlich sehr gut, und dann diese Grenzen zu setzen. Und es ist eigentlich, es war nicht einfach, es war auch ein langer Kampf, auch emotional, aber es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich könnte auch nicht mehr zurück, ehrlich gesagt.
Kann ich sehr gut verstehen. Hast du Rituale? Also so tagsüber gibt es so einen Ablauf, Dinge, die du mehr oder weniger täglich machst oder regelmäßig, weil du weißt, die tun dir gut?
Ich dusche kalt.
Immer kalt?
Ich dusche mich kalt ab, okay. Also am Ende. Ich weiß, das tut mir gut. Ich habe, das ist vielleicht ein bisschen komisch, ich esse dreimal die Woche nur einmal am Tag. Und das ist so ein bisschen, was ich für mich gelernt habe, ist, ich habe mich immer so rumgeschaut, wie jeder mal eine Diät gemacht oder sonst was. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich was mache, das ich einbaue in mein Leben und das irgendwie nur 2-3 Wochen mache, ja, dann habe ich 2-3 Wochen den Effekt, vielleicht noch 2-3 Wochen später und so fort ist es wieder weg. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen, in mein Leben einbauen, dass ich für immer halten kann, was mir immer hilft. Und für mich war das halt okay, dass ich ganz konsequent sage, dreimal die Woche esse ich nur einmal am Tag, weil für mich ist es einfacher, nichts zu essen, als wenig zu essen. Und seitdem ich das habe, habe ich also kaum irgendwie Gewichtsschwankungen und kommen eigentlich viel, 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 viel besser zurück. Und das ist was, wo ich sage, hey, du musst deinen eigenen Körper kennen. Für mich das gefunden, was für mich halt das Richtige ist und was für mich passt.
Sehr cool.
Das ist so eins der Rituale, die ich habe, ja.
Habe ich noch nie gehört, dass das jemand macht, aber das muss ich mir merken, das finde ich gut.
Ja.
Welche Vision steckt hinter Yoga Cat? Kurzfassung.
Also verschiedene Sachen. Also die erste Vision ist, ich wollte, glaube ich, immer das Unternehmen aufbauen, für das ich selbst immer ganz gerne gearbeitet hätte. Also ich versuche, viele Sachen anders zu machen, auch wie ich mit Leuten umgehe, wie die für mich arbeiten. Für mich ist es eigentlich wie eine Ehre, wenn jemand für sagt, er möchte mit mir arbeiten und gar nicht für mich zu arbeiten, und auch zu gucken, ja, wo ist vielleicht das Potenzial, wo müssen wir als Yoga Cat wachsen, wo will die Person wachsen, und dann zu gucken, wo passt es und wo kann man da auch zusammen wachsen. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht an, und das ist so vielleicht auch dieses auch, was sich so wie so ein roter Faden durchführt, ich glaube zum Beispiel nicht an Arbeitszeiten. Ich glaube nicht, dass du das 40 Stunden heißt jetzt nicht, ob du mehr oder weniger machst. Sondern bin eigentlich ein großer Fan, den Leuten mehr Freiheiten zu lassen. Und das heißt für mich eigentlich tendenziell, ich will lieber Jobs machen, bis die halt getan sind. Und finde halt, eine Woche sollte wahrscheinlich eher 4 Tage haben als 5 Tage, damit die Leute halt Bock haben zu arbeiten. Und dann halt einfach die Tage, die sie arbeiten, halt Vollgas geben. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie schlechte Leute haben will, sondern ich will die halt einfach, ich will die motivieren und dass die motiviert sind. Und meine Aufgabe als Chef ist auch nicht, alles zu wissen, Und meine Aufgabe ist es, nicht, ich stelle Leute ein, weil die Sachen besser wissen als ich und da Experten sind. Und meine Aufgabe ist es, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, in den Sachen, die sie gut sind, wirklich gut zu sein. Deswegen sage ich immer, hey, wenn ihr Probleme habt, kommt zu mir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die lösen kann, weil ihr kennt euch vielleicht besser aus, aber ich kann euch vielleicht helfen, da das mit euch besser zu werden. Und so nehme ich zum Beispiel meine Rolle wahr. Und eigentlich die Idee ist halt auch so ein bisschen die Vision mit YogaCat, wirklich ein Unternehmen zu haben, das einen Mehrwert liefert und vielleicht auch mal ein Vorbild dafür ist, wie Unternehmen sein sollten. Also bei uns natürlich alles nachhaltig. Wir wollen, wenn wir es dann wirklich schaffen, über dieses Death Valley hinauszukommen, auch gucken, dass wir einen Teil, zum Beispiel 1% von unserem Umsatz, den wir haben, auch zurückgeben an die Natur, weil wir können oder an solche Sachen so nachhaltigkeitmäßig. Ich bin großer Fan von Patagonia und der Mentalität, die sie eben aufgebaut haben und da auch sehr inspiriert. Und ich meine, wir haben nur eine Welt, wir haben nur einen Planeten. Wir merken gerade, wie viel wir eigentlich verlernt haben über das Zusammenleben mit unserer Erde. Und wir können nicht langfristig unsere Unternehmen so denken, wie viele jetzt laufen. Und ich meine, allein, dass wir die Philosophie haben, ich habe keinen Personalmangel. Jedes Mal, wenn ich eine Stelle rausschreibe, ich habe innerhalb von 3 Tagen habe ich 200 Bewerbungen.
Wie viel Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hast du? Wie groß ist dein Team?
Wir sind jetzt gerade zu viert und wir haben jetzt über die TUM eine Projektstudie, wo wir für 3 Monate nochmal 4 oder 5 Leute bekommen, die uns Vollzeit unterstützen.
Cool. 2 Fragen noch. Worauf bist du stolz?
Ich glaube, ich bin stolz, dass ich am Ende des Tages meinen eigenen Weg gegangen bin und einfach so mein Ding durchgezogen habe und halt mir irgendwie ehrlich dabei war. Und darauf bin ich jetzt schon sehr stolz. Und das fühlt sich einfach irgendwie gut an.
Gut an. Da ist sie wieder, die Ehrlichkeit.
Ja.
Was KI angeht, was fehlt da noch? Oder hast du da irgendwie eine Idee? Oder was würdest du dir wünschen? Was brauchen wir da noch in dem Bereich? Was sollte die KI können? Kann eh schon alles wahrscheinlich.
Nein, sie kann noch nicht alles. Ich glaube, da gibt es noch viel Raum nach oben. Ich glaube einfach so ein bisschen, ich meine, KI ist jetzt gekommen, für viele sehr viel Hype, für viele auch sehr undurchsichtig. Ich würde mir gar nicht von der KI jetzt erstmal mehr Sachen wünschen, sondern von den Leuten, dass sie dafür mehr Verständnis haben und sich vielleicht nicht so sehr auf die negativen Sachen beschäftigen und da so viel Angst haben, sondern da vielleicht auch einfach offen sind und das irgendwie interessiert rangehen. Durchaus auch kritisch und skeptisch. Was ich ja so spannend finde, ist gerade im Bereich KI zeigt uns immer auch oftmals sehr, wie menschlich wir eigentlich sind und hält uns selbst irgendwie auch den Spiegel vor und zeigt uns, was unsere Menschheit ausmacht. Und das finde ich sehr spannend. Und viele Leute haben Angst vor KI. Ich meine, Bild-Zeitung sagt ja auch sowas, wird KI irgendwann die Welt übernehmen? Und wovor haben wir Angst? Wir haben Angst, da ist was wir nicht wissen, wie es funktioniert, was ein bisschen anders ist, vielleicht auch ein bisschen anders denkt. Und die große Gefahr, vor der wir Angst haben, das handelt nicht im besten Interesse von uns Menschen. Fällen mir aber auch noch andere Sachen ein, die auf diese Definition stimmen. Zum Beispiel schaut ihr mal ExxonMobil an oder andere Unternehmen wie Shell. Wir wissen nicht, wie die denken. Sehr groß, sehr mächtig, anders als wir Menschen. Arbeiten nicht im besten Interesse von uns Menschen zusammen. Also viele Sachen, die so neu und auch anders erscheinen, kennen wir eigentlich aus anderen Bereichen.
Sehr gut. Wo erreichen wir dich? Wie finden wir dich, Tristan? Wenn jetzt hier jemand ist, der Kontakt zu dir aufnehmen möchte.
Also ihr findet mich, ich bin sehr, sehr aktiv auf LinkedIn unter Tristan Post. Also Tristan wie Tristan Isolde und Post wie die Post. sogar auf viel und das ist eigentlich immer so die beste Art und Weise, wie man mich erreichen kann. Dann natürlich, wenn ich meine Vorlesung habe, montagabends immer in der Vorlesung von 18 bis 20.30 Uhr, freue ich mich auch immer, wenn Leute vorbeikommen und Hallo sagen. Und sonst eigentlich viel auf der Bühne, viel irgendwie in München unterwegs. Gerne mal so an der Isar spazieren, das ist da, wo ich wohne auch. Und auch natürlich im Yoga-Studio findet man mich immer mal wieder. Vielleicht auch mit meiner Lieblingsstellung, dem Shavasana.
Ich habe die Lieblingsstellung aufgeschrieben. Deine Lieblingsasana im Yoga ist wirklich Shavasana?
ich würde schon sagen, ich finde, das ist die entspannendste Übung. Dann weißt du, okay, du hast es geschafft und du kannst dich entspannen.
Sehr cool. Ja, schön, Tristan. Also die KI-Geschichte, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Da hältst du uns auf dem Laufenden, eben auch bei LinkedIn. Und ja, zum Abschluss, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und da würde mich natürlich noch interessieren, für was du dankbar bist. Gibt es da aktuell was, wo du sagst, hey, dafür bist du aktuell wirklich richtig dankbar?
Also ich bin natürlich sehr dankbar und habe auch gemerkt über die Zeit hinweg, wie wichtig eigentlich Freunde und Familie sind. Und weil auch wenn es einem schlecht geht, und das passiert mir immer wieder, und wie gesagt, man sieht eigentlich immer nur die erfolgreichen Sachen, aber es läuft nicht alles rosig und es ist nicht immer einfach, dann sind das die Leute, die für dich da sind, die dir Zeit nehmen, die dich wieder aufbauen, die dir Sparring geben. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und bin, glaube ich, generell in einer sehr privilegierten Situation und habe mit manchen Sachen sehr viel Glück gehabt, über die man sich vielleicht nicht bewusst ist, aber vielleicht, wenn du irgendwo anders geboren bist, anders ausschaust, andere sexuelle Orientierung, also schaut die Welt ganz, ganz anders und viel, viel schwieriger.
Hattest du jemanden, der dich unterstützt hat bei deiner Gründung deines Startups? Ich meine, du musst ja auch irgendwo die Kohle aufbringen für die Gründung. Wie können wir uns das vorstellen? Hattest du einfach die Kohle locker sitzen oder wie war das? Hast du einen Kredit aufgenommen wahrscheinlich, oder?
Ich habe einen Kredit aufgenommen einerseits und andererseits hatte ich das Glück, dass ich sehr erfolgreich geworden bin mit meinem KI-Business und das Ganze cross-finanziere. Aber es ist halt schon hart. Also ich meine, seitdem ich gegründet habe und ich verdiene eigentlich relativ gut mit den Sachen, die ich mache, ich war noch nie so oft broke wie in meinem Leben. Ich habe noch nie so viel gearbeitet, noch nie so viel Geld verdient, aber am Ende des Tages, ich habe noch nie so wenig Geld wie
jetzt.
Und so, oh mein Gott. Und das sind so reiche Sachen, die man nicht sieht. Das sind halt die Sachen, die man nicht sieht.
Okay, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, Tristan. Ja. Also dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit, für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Urlaub dann in Japan. Ich meine, ist noch ein bisschen hin.
Ja.
Dazwischen hören wir uns einfach noch und ich drücke dir vor allem auch mit Yoga Cat alle Daumen, also dass es weitergeht. Also ich hoffe nicht, dass ich Ende des Jahres lesen muss, ja, wurde eingestampft. Das wäre sehr, sehr schade.
Fände ich auch. Ja. Aber der Markt wird's zeigen und natürlich auch, wie gut wir sind, unsere Geschichten zu kommunizieren an den Markt.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wir sehen uns dann vielleicht auch auf der einen oder anderen Yogamesse wieder. Deshalb, Tristan, halte durch. Ja, also vielen Dank für deine Inspirationen und deine Tipps und Tricks. Und ja, bleib einfach, wie du bist, weiter so. Und wir hören uns. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.